Sie hören SBS German.
Bei mir ist jetzt Professor John Deneu von der University of Melbourne. Professor Deneu, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
Ja, gern geschehen. Guten Morgen.
Die aktuelle Krise bei VW, die beschäftigt ja nicht nur die Medien, sondern natürlich auch die Menschen in ganz Deutschland. Welche Auswirkungen hat eine anhaltende Krise bei Volkswagen für die deutsche Industrie und auch den Arbeitsmarkt? Also es geht ja auch um ein riesiges Netzwerk an Zulieferern.
Es ist eine sehr gute Frage. Es ist schwer zu sagen. Aber ich glaube, wir sehen einfach nur die Spitze des Eisberges. Und das, was wir bei VW an Verkaufsprobleme dann zu sehen international, ich glaube, das ist etwas, was die deutsche Wirtschaft auch in den nächsten Jahren dauerhaft dann zu kämpfen hat. Und ja. Ich glaube, es geht nicht gleich weg. Und wir sehen bei VW, dass die Firma stolpert ein bisschen und stolpert international und vor allem dann mit der Situation mit den USA, das ist leider dauerhaft.
Sie haben jetzt schon angesprochen, die USA, Dieselgate-Skandal damals, da geht es ja los und das war ja auch ein Riesenverlust für den Konzern. Also die Schadensersatzzahlungen, der Verlust der Reputation, der damit einherging, dann natürlich auch Protektionismus unter Donald Trumps Regierung. Da wurde auch massiv gegen externe Autobauer vorgegangen, um die eigene Automobilindustrie wieder zu stärken. Das ist ja wirklich ein wichtiger Markt gewesen für Volkswagen. Und dann kommt auch noch das ja, Erstarken der Elektromobilität, E-Autos. Da wurde ebenfalls gegebenenfalls einiges verschlafen. Also jahrzehntelang war Volkswagen ja wirklich einer der dominierenden Autobauer weltweit. Wie konnte der Konzern seine Vormachtstellung im globalen Automarkt verlieren?
Ja, das ist wirklich die aktuelle Frage. Und ich glaube, die Vorstandsmitglieder dann bei VW, die reiben sich dann die Köpfe. Was ist dann verdammt nochmal passiert? Was ist dann schiefgelaufen? Und ich glaube, es ist kompliziert, die Antwort drauf. Ich glaube, was systematisch passiert ist, ist eben so eine Art Acquiescence. Also irgendwie so eine nahezu Gleichgültigkeit, was Erschließen neuer Märkte dann so anging. Das heißt, in den letzten, sagen wir so, 15 Jahren, 20 Jahren ist es dann sehr gut gelaufen mit den Verkaufszahlen in China. Und da hat VW unglaublich viele Profite dann so gemacht mit den Autoverkaufszahlen in China. Das hat effektiv dann die Firma getragen. Und in vielen anderen Märkten ist das eher so stehen geblieben. Das heißt, die haben dann eben auf effektiv aus meiner Sicht, ich bin kein Ultra-Experte, aber aus meiner Sicht, die haben sich sehr darauf fixiert, sehr viel investiert in diesen Markt in China. Und das war eigentlich nur eine temporäre Sache. Und da ist es wirklich heutzutage super klar, dass der Markt in China verkleinert sich deutlich. Das heißt, viele der Profite wurden in China gemacht und das ging gut eine Zeit lang, aber das reduziert sich. Und ich glaube fest, das ist nicht temporär. Ich glaube, das wird sich dann einfach zurückfahren, weil natürlich eben eine ganze Revolution ist da im Gange, da in China. Und also Firmen wie BYD und die ganze Palette dann so von Chinesen, die räumen auf. Die räumen auf international. Und damit hätte dann Volkswagen zu kämpfen, nicht nur in dem deutschen Markt, auch in allen Märkten. Also BYD hat, ich bin gebürtiger Kanadier, ich komme eben aus der Nähe von Toronto. Also unser Prime Minister Carney, der redet nur davon, dann so weitere zusätzliche Deals mit BYD, um genau gegen diese Probleme von Trump zu bekämpfen. Das heißt, BYD wird reinkommen in den kanadischen Markt und da richtig reinschlagen. Ja. Das heißt, die Dämme brechen. Und es ist nicht nur ein Problem von VW, es ist ein Problem von allen Traditionsherstellern von Autos, dass die Chinesen einfach aufräumen. Und die bieten Produkte an für Preise, was VW nie und nimmer dann so anfechten kann.
Und ich glaube, das ist ein allgemeines wirtschaftliches Problem für die Konzerne hier, so dass China lange Zeit als Low-Tech-Land galt, als Billigproduzent für nicht sehr komplexe Technologien. Und wir erleben ja wirklich in sämtlichen Bereichen von KI, AI, Artificial Intelligence bis hin zum Autobau, Batterietechnologie, Solar Panels und so weiter, dass es mittlerweile anders ist. Also die chinesische Wirtschaft, die hat sich ja das alles ganz schön angeschaut, hat sich die Experten ins Land geholt, hat dort auch die Märkte geöffnet, ja, und auch ganz strategisch einfach beobachtet und selbst die eigenen Industrien dann auf ein Level gebracht, wo jetzt ja auch andere Konzerne gar nicht mehr mithalten können, also preisstrukturell vor allem. Und das ist natürlich auch zu sehen jetzt bei Volkswagen mit den Lohnstrukturen und so weiter und so fort, die dort herrschen. Also nur weil eine Marke lange, lange Jahre, man könnte es auch Hubris nennen, teilweise auf Managementseite lange Jahrzehnte so dominant war. Man denke nur an andere Firmen wie Kodak oder Nokia, Sony, Ericsson, all diese Marken, die ihre Vormachtstellung da komplett verloren haben, weil einfach dann Innovationen und Investitionen nicht getätigt wurden. Also das ist ja auch einer der Punkte der Gewerkschaften, in diesem Fall mit Volkswagen, die sagen, das Management hat einfach zu wenig und viel zu spät investiert. Ist das Ihrer Meinung nach aus ökonomischer Sicht eine faire Analyse?
Da stimme ich dir genau zu. Das heißt, man hat es eben viel zu lange einfach schleifen lassen. Man hat gedacht, oh, also man macht die Gewinne in China und die kaufen dann einfach alles auf. Das können wir einfach so endlos weitermachen. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, dass die Chinesen sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell gelernt haben. Und die haben von den Deutschen gelernt. Und ich muss dann ehrlich sagen, die haben von den Besten gelernt. Die haben von den Meistern gelernt, also was Kapitalgüter angeht, was Maschinenbau angeht. Die haben einfach von den Besten gelernt und die haben das noch besser gemacht und viel, viel günstiger gemacht. Also das ist nur ein Teil des Problems, weil letztendlich, wie können sie denn so günstig produzieren?
Ja.
Und also die andere Seite der Münze von dieser Problematik ist natürlich, ja, kann man das so sagen, die Chinesen haben jahrelang, und ich meine jetzt 20, 25 Jahre lang, effektiv die Kurswechsel dann manipuliert. Die haben letztendlich ihre Wechselkurse sehr, sehr niedrig gehalten, damit alle Exporte sehr, sehr günstig bleiben. Und dafür haben sie dumm und dämlich dann US-Dollar gekauft, um Reserven zu haben, ne? um diese Nachfrage nach ja. US-Dollar basierend auf Renminbi. Und von daher, die senken dann letztendlich dann die Wechselkurse für die eigene Währung, haben dann jetzt mittlerweile, was weiß ich, 600 Milliarden in Treasury Reserves von den Amerikanern. Das heißt, sie haben eine riesen Keule, was sie dann auspacken können.
Yeah.
Und die haben effektiv dann dadurch dann die Märkte für sich gewonnen. Und ich meine, das ist nicht irgendwie ohne Kosten natürlich. Das heißt, 20, 25 Jahre lang haben sie natürlich auf sehr viel Kaufkraft für sich verzichtet ja, einfach. Ja. Aber jetzt haben sie wirklich eine sehr, sehr dominante Stellung im Markt. Nicht nur in diesem Markt, sondern in verschiedenen Märkten. Und was Produktion angeht, also die sind, glaube ich, kaum noch zu stoppen.
Ja.
So, das heißt, die haben von den Besten gelernt, von den Deutschen. Das sage ich ganz brav als Kanadier. aber so ist es halt. Und weil in den Zeiten, wo der Rest der Welt also wirklich dann massivst Exportprobleme hatten, Deutschland hatte keine. Ja, die Chinesen haben dann gelernt. Und richtig so. Die haben dann eben sozusagen von den Besten gelernt, die haben das noch verbessert und jetzt kommt sie zurück. Eine letzte Sache, was glaube ich dann entscheidend für diese Entwicklung war, ist, dass es war von Anfang an klar, dass wenn man irgendwelche Märkte dann in China für sich dann beanspruchen wollte, so von außerhalb, müsste man mit den Chinesen kooperieren, also mit lokalen Firmen und Zulieferern und sowas. Das war von Anfang an eine Bedingung für eine Präsenz in China.
Ja.
Und ja, das beißt den Deutschen jetzt in den Schwanz, weil die Sache ist, die Chinesen haben gelernt und jetzt kommen sie zurück und sagen, Ja, wir wollen aber gerne unsere chinesischen Autos dann
Ja.
frei verkaufen in
Ja.
Europa und in Nordamerika und, ohne dann irgendwelche Partnerverträge dann abzuschließen, ohne dann irgendwelche, sagen wir so, Währungsregulierungen dann zu haben. Insofern, ja, also
Ja.
wir stehen ein bisschen dumm da, weil wir 25 Jahre lang dann einfach, oh, also alles ist ja günstig, ja, schön, also das weiter so, dann machen wir so.
Ja, ja.
Aber jetzt zahlen wir die Rechnung.
Ja, und ich glaube, es war easy money eine ganze Zeit für die Unternehmen. Und das ist ja auch die Sache. Also ich meine, Capitalism is a competition. Und die haben es einfach clever gespielt und schlau gespielt und auch wirklich das Long Game gespielt, wie man auf Englisch sagen würde. Und die anderen Unternehmen, nicht nur deutsche Unternehmen, muss man sagen, sondern global, weltweit, also hier auch in Australien Mining und so weiter, die haben natürlich dann die Short Gains gerne genommen, aber haben gar nicht dieses Long Game vielleicht gesehen, was da seitens der Chinesen gespielt wurde. Das war ja auch immer so ein zweischneidiges Schwert oder eine zweischneidige Sache von Anfang an. Also die Management-Ebene, die hat natürlich gesehen, wie viel Geld da zu machen ist für die Shareholder, für das Unternehmen oder für die Unternehmen. Und dass sich das dann irgendwann rächen würde, wie jetzt, ist vielleicht nicht ganz überraschend gewesen. Also von Anfang an gab es ja wahrscheinlich Stimmen, die genau davor gewarnt haben. Und Protektionismus ist ein Tool, eine Möglichkeit. Es wird jetzt auch viel mehr genutzt. Also gucken wir jetzt nicht nur auf die USA, sondern auch auf die Europäische Union. Die hat ja den Markt beispielsweise für chinesische Autobauer ja, reduziert, zugemacht oder versucht es. Aber das kann ja auch in einer freien Weltwirtschaft nicht dauerhaft funktionieren, oder?
Ja, das ist eher so eine Art Pflasterlösung. Ne? Das ist ja also wirklich, ich fange an zu bluten und ich muss dann irgendwie sowas draufkleben, weil sonst verblute ich dann eben auf der Stelle. Okay, das kann man wirklich nur vernünftigerweise, kann man das nur kurzfristig machen, um was weiß ich, irgendwelche Gleichgewichtsmechanismen dann irgendwie so wieder richtig zu stellen. Aber das ist keine Long-Game-Lösung. Und die Sache ist, die europäischen Autohersteller müssen einfach ihre Produktlinien komplett, aus meiner Sicht, komplett neu überdenken. Das heißt, die Autos, die sie bauen wollen nicht so viele Leute kaufen. Und das haben sie einfach nicht verstanden. Und da ist fundamental, glaube ich, dann ein Umdenken in den Vorständen dann wirklich dann,
Nötig, ja.
ja, nötig, total nötig. Ich habe dann irgendwann so eine interessante Statistik gehört, dass zum Beispiel bei der Marke Peugeot in Australien, dass 350 Peugeots dann letztes Jahr verkauft wurden oder vielleicht dieses Jahr. Und Lamborghini hat mehr. Hat mehr Autos verkauft als Peugeot. Das heißt,
Wow.
also
Wow.
da stimmt irgendwie was
Ja.
nicht.
Ja,
Ja,
ja.
ja. Und das heißt aus meiner Sicht, was du gerade angesprochen hast, dass irgendwie die VW-Manager haben dann viel, viel, viel zu spät verstanden, dass ja, dass es erhebliche Vorteile hätte geben können, hätten sie dann ganz am Anfang dann diese EV-Welle dann so für sich dann mitgenommen. Denn die haben dann viel zu spät drauf reagiert. Und dann haben sie dann natürlich alles dann auf EV dann umstellen wollen. Und dann, das war auch dann irgendwie so eine Riesenkeule, was fehlgeschlagen ist. Und die haben einfach nicht verstanden, was der Markt ist.
Professor de New, kann Volkswagen gegen diese Konkurrenz überhaupt noch bestehen? Also auch hohe Energie- und Arbeitskosten, dann noch die deutsche Lohn- und Beschäftigungsstruktur. Das sind ja Themen, die jetzt wirklich alle hochkochen. Wir reden von Angestellten, also Volkswagen mit all den Zulieferern. Volkswagen ist ja wirklich mit das Herzstück der deutschen Industrie. Gibt es da überhaupt noch eine Möglichkeit, gegen diese Konkurrenz zu bestehen?
Es gibt natürlich immer eine Möglichkeit und ich glaube, ein bisschen Umdenken ist dabei erforderlich. Das heißt, die VW-Vorstandsmitglieder müssen sich dann auf jeden Fall auf Entwicklung spezialisieren. Die müssen sich wirklich zeitnah und sehr, sehr schnell die Märkte erkennen, richtig erforschen, mal schauen, welche Märkte sind wirklich da und nicht die Fantasiemärkte, die man so gerne hätte. Und die tatsächlich bedienen. Und das erfordert natürlich, dass alle am selben Strang ziehen. Das heißt, ich weiß, dass Hannover dann natürlich dann auch so ein Teilbesitzer von VW ist. Das heißt, von der Politik ist auch etwas gefordert. Das heißt, gibt es Unterstützung da? Gibt es dann irgendwie etwas, was von der Seite gemacht werden kann? Ich weiß, dass das Land will einfach dann natürlich die Arbeitsplätze behalten. Aber das hat dann natürlich dann Kosten in sich. Das heißt, wenn VW sich wahrscheinlich dann agieren könnte, würden sie dann noch mehr Stellen abbauen, um noch schlanker zu sein. Aber natürlich, da gibt es politische Realitäten, dass das natürlich dann sehr schlecht gesehen wäre. Aber dann müssen sie natürlich dann auch Lösungen dann dafür verbieten. Das heißt, alles beginnt und endet aus meiner Sicht mit der Innovation. Das heißt, wenn es Innovation gibt, dann gibt es eben Produkte, die man auch für einen hohen Preis dann so kaufen will. Und VW hat sich dann wirklich keine Freunde gemacht, indem sie dann irgendwie am Anfang dann so bekannt haben, ja, wir machen dann alles EV-mäßig und dann, also nach einer Weile dann ganze Linien dann aufgegeben. Und dann sieht man natürlich dann für die Leute, die gerade ein EV gekauft haben, anstelle so von der Benzinerfassung oder Diesel, dann haben sie gesehen, allein mit dieser Nichtbekennung zu dem EV-Markt, haben sie dann gesehen, der Wert meines Autos ist gerade um so und so viel Prozent gefallen. Das heißt, diese Wiederverkaufswerten sind auch ein Teil von dem Markt, sind auch ein Teil von dem Produkt, was sie dann verkaufen. Und wenn sie so einfach dann EV-Linien einfach so abgeben, dann haben sie natürlich für alle, die schon etwas gekauft haben, haben sie natürlich dann massive Verluste dann produziert. Das heißt, die müssen wirklich in diesen Long Game, wir sind wieder bei diesem Begriff Long Game, die müssen wirklich ein Long Game dann fahren. Und wirklich auf Innovation konzentrieren. Und das Problem ist, sobald sie dann irgendwelche Leute dann entlassen, das sind eben hochqualifizierte Leute. Ne? Und dieses Wissen spaziert raus aus der Fabrik und wahrscheinlich kommt nie wieder. Das heißt, ich weiß, die Deutschen investieren wie wahnsinnig in firmenspezifisches Know-how und Firmentraining und sowas. Aber dann geht das weg. Und dann arbeitet dieser Mensch dann, was er sich in der Dienstleistung und all das, was sie aufgebaut haben, ist verloren gegangen. Das heißt, Innovation und wirklich ein Atmosphäre und ein Klima von Innovation zu schaffen. Und ich glaube, damit hat VW jahrelang gekämpft. Also einfach mit Dieselgate und all dieser Top-Down-Denken und Herrscher-Denken so von dem Vorstandsvorsitzender. Letztendlich, man schaut eben zum Beispiel beim Börsenkurs von den VW-Aktien. Und man schaut eben, wie hoch ist der Wert von den VW-Aktien jetzt? Und man vergleicht es dann zu 2015 nach Dieselgate. Wir sind eigentlich dann nicht weiter als bei Dieselgate. Das heißt, der Markt bestraft effektiv VW. Der Markt weiß, also wir sehen keine Gewinnchancen effektiv auf derselben Ebene von 2015 nach Dieselgate, wo alles dann wirklich dann in die Luft ging. Das heißt, VW macht einfach nicht genug Innovation und der Markt weiß es.
Das heißt, Volkswagen muss sich neu erfinden und ohne Schmerz wird das vermutlich nicht vonstatten gehen. Sprich, es werden Entlassungswellen kommen, einfach weil der Markt da einfach den Ton angibt. Und ist natürlich jetzt die Frage, geht es nach dem Prinzip, die Gewinne werden privatisiert und die Kosten der Krise sozialisiert? Also etliche Standorte, die stehen ja auf dem Spiel in Deutschland und die Politik, die hat natürlich Sorge, dass viele Menschen arbeitslos werden, dass Standorte geschlossen werden und das Management weiß das ja auch. Also werden wir Ihrer Meinung nach dann wieder dieses Beispiel erleben, dass Gewinne privatisiert werden und die Kosten der Krise sozialisiert werden? Und vor allem, welche Auswirkungen hat es Ihrer Meinung nach?
Schon wieder mal eine exzellente Frage. Und das ist auch dann so etwas, was mich ärgert total. es gibt nicht nur sozusagen diese Ungleichheit, also mit den Gewinnen, aber es gibt natürlich dann, sagen wir so, unterschiedliche Lohnstrukturen, also was Manager verdienen und was der kleine Mann verdient. Also es gibt dann aus meiner Sicht die zwei Ebenen. Das heißt, in den guten Zeiten haben dann die Manager dann diese hohe Lohnprämien dann bekommen und sagen wir so, der kleine VW-Mitarbeiter hat dann also fast nichts davon bekommen. Und das ist auch dann eben so aus meiner Sicht eine Ungleichheit. In den fetten Jahren, die Manager haben dann gut abgesahnt. Und dann natürlich gibt es eben eine Umstrukturierung und dann wieder mal eben so der kleine Mann wird entlassen. Das heißt, aus Fairnessgründen musste man wirklich dann so drauf schauen, dass es nicht nur dann eben sozusagen der kleine Mann ist und dass die Manager und die Vorstandsvorsitzende auch dann natürlich dann ihre Prämien abgeben. Weil die Lohnprämien für den Vorstandsvorsitzenden, das ist eben ein enormer Anteil von seinem Gesamtlohn. Ja, das heißt, do a good job and you get paid well. Well, sagen wir so, das war etwas zu kurzfristig gedacht. So, wenn es eben so diese Welle an Entlassungen gibt, und es wird dann sicherlich kommen, weil einige Standorte werden auf jeden Fall schließen, bin fest davon überzeugt, dann muss man schauen, dass tatsächlich eine Unterstützung gegeben wird. Und du hast den Richtigen gefragt. Ich habe ein bisschen so diese Situation bei uns in Australien ein bisschen so begleitet. Ich habe dann eben eine Firma in South Australia ein bisschen genauer angeschaut und in den letzten Monaten, so 2017, so gesehen, wie das so langsam runtergefahren wurde und was für die Beschäftigten da gemacht wurde. Und da muss man wirklich aufpassen, dass wenn es dann Unterstützung gibt für die Mitarbeiter, die entlassen worden sind, dass es tatsächlich evidenzbasiert ist. Also man kann nicht irgendwelche Alibi-Kurse anbieten, um den Betroffenen das Gefühl zu geben, dass etwas für mich gemacht wurde. Es muss tatsächlich etwas gemacht werden. Und das muss irgendwie aus meiner Sicht VWL-mäßig dann begleitet werden. Das heißt, basierend auf Evidenz. Also das wird helfen und nicht nur das Gefühl geben, zu helfen und dann tatsächlich nichts machen. Und das wird auf jeden Fall eine sehr große Sache sein. Und meine Hoffnung ist, dass das Land Niedersachsen oder je nachdem, wo das eben so stattfindet, dass zumindest mal auch dann mit Unterstützung vom Bund, dass das gemacht wird. Und die VWLer sind natürlich mit angefragt, um zu wissen, die Unterstützungsprogramme auch zu analysieren und dann nochmal zu schauen, was hat dann funktioniert und was nicht. Und ich habe dann momentan dann so ein Projekt, was gerade angefangen hat von dem Australian Research Council. Das ist eben so die australische Variante von der DFG. Und die geben dann Unterstützung, um zu forschen, was passiert mit Leuten, die ein Teil von dieser Massenentlassung in Großfirmen sind. Was passiert mit denen? Kriegen sie denn nochmal einen Job? Werden sie dann depressiv? Also kommen sie denn überhaupt dann aus diesem Loch heraus? Was machen sie? Und das ist zusammen mit meiner Frau Sonja Deneu an der Monash University. Und wir untersuchen dann letztendlich, was passiert mit den Menschen, nicht nur denen, sondern auch, was passiert mit der ganzen Familie, was passiert dann so mit ganzen Gemeinden, die stark davon betroffen sind. Aber diese Evidenz ist super kritisch dann zu haben, um zu wissen, okay, wann muss man eingreifen, wann muss man unterstützen. Also einfach dann diese amerikanische Denkweise zu haben, ja, man lässt dir einfach die Leute entlassen und verrecken. Also das macht kein normaler Mensch, das macht kein normales Land. Deutschland macht es nicht, Kanada macht es nicht, Australien macht es nicht. Und weil wir letztendlich dann Sozialdemokratien sind und nicht irgendwie der Wilde Westen. Ja.
Stichwort Hire and Fire, ne? Also dafür steht Deutschland ja bisher nicht. Aber es wird natürlich spannend sein zu sehen, wie sich das Land entwickelt. Und es kommt ja auch zu einer Unzeit, könnte man wirklich sagen. Also diese Krise, die jetzt hochkocht, weil natürlich durch künstliche Intelligenz Arbeitsplatzverlust generell ein Riesenthema ist. Das heißt, diese Problematik, wie kann man qualifizierte Arbeitskräfte wieder eingliedern in anderen Bereichen? Wie geht es weiter mit mir als Arbeitnehmerin danach? Welche Optionen habe ich? Welche Möglichkeiten habe ich? Das ist ja etwas, was nicht nur in Deutschland, sondern auch in Australien, in der ganzen Welt derzeit ein Riesenthema ist. Das heißt, dafür ist es natürlich auch ja ein trauriger Use Case aktuell mit Volkswagen, so wie es aussieht, wo einiges schiefgelaufen ist, aber eventuell auch die richtigen Lehren gezogen werden können. Professor Deneu, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und Ihre Einsicht in dieses wirklich wichtige Thema. Ja, vielen, vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich. Alles Gute.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.